Liebe Sportsfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute begrüße ich den Sportkommentator und Reporter Maximilian Schubert bei mir. Maximilian ist einerseits eine sportliche, eierlegende Wollmilchsau und andererseits ein absoluter Stehaufmann. In der Folge sprechen wir über seinen beruflichen Weg, seine sportlichen Leidenschaften und warum er sagt, ich brenne für viele Sportarten. Eine außergewöhnliche und emotionale Folge Sportsfreunde erwartet euch. Viel Spaß! Zur Info, das Gespräch mit Maximilian Schubert habe ich im August 2026 aufgenommen.
Sportsfreunde. Der Podcast mit Mirko Birch.
Ja, Maximilian, herzlich willkommen bei Sportsfreunde. Schön, dass du hier mit dabei bist.
Schön, danke für die Einladung und ich freue mich auf das Gespräch. War ja schon auch, sage ich mal, im Off haben wir schon ein bisschen gequatscht und der Vibe war sofort da. Von daher glaube ich, dass das eine coole Folge wird.
Ja, das glaube ich auch. Das denke ich auch, ja. Du bist Sportjournalist, du bist im Fußball viel unterwegs, bist quasi so Freelancer-mäßig unterwegs. Wie bist du zum Sportjournalismus und zum Fußball überhaupt gekommen?
Ich glaube, so wie viele meiner Kolleginnen hat man als kleiner Bub immer so einen Traum. Also bei mir war das damals so ein bisschen, mein Onkel hat mich damals immer, zu dem Zeitpunkt war das so das Westfalenstadion in Dortmund, immer auf die Südtribüne mitgenommen. Und das war so mein erster Kontakt damals mit dem Fußball. Da war ich 6, 7 und habe gemerkt, boah, das ist schon ganz cool. Und das hat sich dann so ein bisschen durch mein Leben gezogen. Ich war auch immer Leistungssportler. Also ich habe jahrelang Eishockey gespielt und auch Tennis und habe dann auch, sage ich mal, auf sehr gutem Niveau beide Sportarten betreiben dürfen und können. Und habe dann auch auf beiden Sportarten Geld schon verdient und habe dann aber irgendwann gemerkt, kam dieser Punkt dann mit 16, 17 Jahren, wo man sich entscheiden musste, gehe ich jetzt den Weg des Journalisten oder gehe ich jetzt den Weg des Sportlers? Und ich habe dann damals mich für den Weg des Journalisten entschieden, weil ich dann doch schon gemerkt habe, Sportler, das wird, glaube ich, noch mal eine Schippe härter. Also es war gerade im Tennis, dann irgendwann wurden die Turniere internationaler und dann wurde es auch immer teurer finanziell. Eishockey war dann auch irgendwann, hat man gemerkt, oh, ich glaube, ich komme nicht mehr ganz an diese Leistung ran, NHL, DL. Und ja, dann habe ich mich fürs Studium entschieden, habe dann studiert, Sportjournalismus und Sportmarketing hieß das damals, dieser Studiengang. Und habe während des Studiums damals bei der VW AG in Wolfsburg gearbeitet in der Sportkommunikation. Oh, an der Stelle liebe Grüße an den Gerd Voss, der ist heute noch da Chef in der Sportkommunikation, oder auch den Jesper Gaben, den habe ich sehr viel zu verdanken. Die haben mich da an der Hand genommen, haben gesagt, hier Junge, mach mal. Und dann habe ich damals für den VfL Wolfsburg sehr viel gemacht und auch für den DFB damals diese Bandenwerbung, die du bei den Länderspielen kennst, die habe ich damit betreut, mit aufgebaut und habe dann da, sage ich, aber auch die ersten Vitamin-B-Kontakte knüpfen können, die mir jetzt heute als Sportjournalist schon sehr geholfen haben. Und dann habe ich nach meinem Studium gesagt, was machst du denn jetzt? Und habe mich dann selbstständig gemacht in dem Bereich. Habe dann erstmal bei der HAZ, bei der Deutschen oder bei der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung angefangen, als Sportredakteur zu arbeiten und bin dann darüber ins Radio gekommen, zu Radio 21. Und habe dann meine ersten Sendungen damals auch für den VfL Wolfsburg und Hannover 96 gemacht. Ja. Und übers Radio bin ich dann jetzt zum Fernsehen gekommen, wo ich jetzt heute für Leaks viel unterwegs bin, aber auch für Magenta Sport in der dritten Liga und in der deutschen Eishockey-Liga. Und das Größte für mich war jetzt so Prime Video bei Wimbledon dabei zu sein und Tennis zu kommentieren. Das war nochmal so, sage ich mal, das ein großes Highlight für mich. Und mal gucken, wo die Reise hingeht. Also rein, sage ich mal, vom Lebenslauf her wäre vielleicht jetzt passend Sky, The Zone, Sport 1, Pro 7, Sat 1, irgendwie in die Richtung. Aber da bin ich offen für, da muss man sich jetzt für bewerben. Oder ich hoffe ja so ein bisschen, dass vielleicht nochmal der ein oder andere auf mich aufmerksam wird. Auch vielleicht über den Podcast hier, wer weiß, vielleicht hätte hier einer dazu. Und dann geht die Reise weiter.
Wir haben mit Sicherheit, also ich durfte bei Sportsfreunde jetzt schon mit Sicherheit den einen oder anderen auch begrüßen in der einen oder anderen Position, ob es jetzt The Zone, Sky oder wo auch immer ist. Vielleicht hören sie rein und vielleicht wirst du so entdeckt oder weiterentdeckt. Wer weiß.
Ja, wer weiß. Man muss ja alle Marketingkanäle, sage ich mal, ausschöpfen, die man hat. Aber generell, ich finde Podcasts auch total spannend. Ich bin selber ein sehr leidenschaftlicher Podcast-Hörer. Also wenn ich lange Autofahrt und die habe ich. Ich war jetzt zum Beispiel am Wochenende in Bochum. Also ich komme aus Hannover und bin nach Bochum gefahren. Oder ich war auch dann Mittwoch in Eimsbüttel und jetzt gestern in Braunschweig. Also ich bin schon sehr viel unterwegs und da höre ich nur Podcasts. Also von daher bin ich dem Format sehr zugetan und ist, glaube ich, wenn du meine Spotify-Playlist dir anguckst, sind die ersten drei Plätze immer Podcasts. Also von daher
es geht mir genauso.
Ja, bin ich dem Format sehr zugewandt. Gibt es auch einige tolle Kolleginnen und Kollegen, die hier schon gute Arbeit machen.
Absolut. Das geht mir genauso. Geht mir seit Jahren so und über diese Leidenschaft für oder Begeisterung für Podcast, Sportpodcast ist dann auch dieser Podcast tatsächlich entstanden und ist heute noch so, dass ich gerne, ob es der Stammplatz ist, ob es der Phrasenmäher ist, ob es der Transfer-Update ist, ob es die Glanzparade ist und noch ganz, ganz viele andere richtig coole Podcasts. Ja. Ist ein cooles Format, definitiv.
Ja, und auch mal an der Stelle großen Respekt auch an dich, ne, dass du das jetzt auch, sage ich mal, so durchziehst, ist ja, sage ich mal, noch eher ein vielleicht privates Projekt oder Hobbyprojekt bei dir, aber man sieht, und das wissen die Leute ja gar nicht, die sehen ja immer nur, sage ich mal, die Aufnahme, wie hinterher du auch bist, ne? Wie engagiert du die Nachrichten auf LinkedIn auch bei mir geschrieben hast, also man merkt schon, da steckt ein bisschen Liebe im Detail drin, also von daher machst du da auch einen guten Job und hoffe, dass das hier auch mal ein bisschen größer wird dann.
Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für die Blumen.
Gerne.
Du hast vorher Eishockey, Tennis, Fußball erwähnt, du hast Eishockey und Tennis selber gemacht, du hast jetzt bist im Fußball unterwegs, du bist auf der Südtribüne quasi von Dortmund groß geworden, wenn sie Borussia schreien oder wenn sie sonstige Lieder singen und die ganze, selbst die Gegner, also ich als eingefleischter und jahrelanger, jahrzehntelanger Bayern-Fan und Mitglied muss sagen, ich war ein, zwei Mal da im Stadion, durfte sein bei Spielen vom BVB gegen Bayern und ich habe jedes Mal Gänsehaut gekriegt, wenn ich diese Südtribüne habe singen hören. Von all den Sportarten, was ist deine größte Leidenschaft? Wo steckt sie?
Boah, das ist eine sehr gute Frage. Man muss dazu sagen, vielleicht steckt auch bei mir ein bisschen der Kanadier drin. Also ich habe kanadische Wurzeln von meiner Vaterseite her aus. Und für uns war Eishockey oder bei uns Kanadier heißt es Hockey. Mhm. Und für uns gibt es kein Eishockey, sondern nur Hockey. Mhm. War das, so sage ich mal, meine Herzenssportart. Ich habe mit 3 Jahren das erste Mal auf dem Eis gestanden und habe nächtelang in Altstadien verbracht mit meinem Vater, der von der blauen Linie mal Schlagschüsse geübt hat oder auch mal, wir haben Eiszeiten gehabt, wo wir einfach mal Geschwindigkeit getestet haben oder verschiedene Kufen, verschiedene Marken, CCM, Bauer, habe ich jahrelang engen Kontakt gehabt zu den beiden Marken und von daher ist schon, sage ich mal, wenn ich in so einer Eishalle stehe, immer noch ein anderes Gefühl da, als wenn ich auf der Süd stehe, aber das ist, kann man nicht vergleichen, weil das eine ist eine Sportart, die ich jahrelang gemacht habe. Ich habe nie Fußball gespielt. Also ich muss dazu sagen, ich stand in meinem Leben noch nie als Fußballer auf dem Platz. Von daher habe ich im Fußball nur die Sicht eines Journalisten. Mhm. Beim Eishockey habe ich die Sicht eines Spielers und Journalisten. Also das ist dann nochmal, sage ich mal, eine zusätzliche Komponente. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, wäre doch Eishockey meine Herzenssportart, aber auch Tennis. Also ich habe jahrelang Tennis gespielt, immer im Sommer. Und macht diesen Job als Tennistrainer heute immer noch.
Ah,
das
cool,
ist ein Teil meiner ist ein Teil meiner Selbstständigkeit, weil ich sag mal so, nur vom Kommentieren zu leben, ist dann doch schon manchmal ein bisschen härter, weil es gibt manchmal Monate, da sind mehr Aufträge da, es gibt Monate, da kommen weniger Aufträge. Und deswegen war für mich der Job des Tennistrainers schon immer sehr, sag ich mal, neben meines Jobs als Sportkommentator sehr wichtig. Und mache ich heute immer noch. Also ich habe immer noch 3-mal die Woche meine Kurse, die ich mache. Ich habe auch ein paar Prominente, die ich jetzt hier nicht nennen darf, die ich unterstütze und begleite. Aber auch da lernt man viele Menschen kennen und deswegen. Aber die Herzenssportart, wenn ich mir eine aussuchen müsste, wäre das immer noch Eishockey. Also das, da steckt mein kanadisches halbes Herz immer noch mit. Mhm. Aber ja, das ist immer noch was Tolles. Also auch dieser SAP-Garten jetzt in München, den sie neu gemacht haben, das ist total, es ist ein bisschen abgespaced, aber es zeigt, in welche Richtung auch der Eishockeysport jetzt langsam geht und langsam kommt. Und bin ich persönlich ganz gut, auch was da Red Bull, sage ich mal, finanziell reinsteckt. Auch wenn man immer sagt, hier, ne, Kommerz und hin und her, aber was der Konzern da macht, ist schon ganz gute Arbeit. Und da bin ich ganz gerne bei Red Bull München. Also zumindest was das Erlebnis angeht. Aber auch mal gerne in so alten Stadien wie in Krefeld oder sowas ist schon was ganz Besonderes. Also Eishockey ist und bleibt Nummer eins im Herzen.
Du sprichst einen interessanten Punkt an, diese Kommerzialisierung von Red Bull in verschiedenen Sportarten. Red Bull ist ja seit Jahrzehnten eigentlich schon unterwegs, verschiedene Sportarten. Und eigentlich gibt es fast keine Sportart, wo sie drin ist, wo sie dafür kritisiert werden, sondern eher so, hey, cool, sind sie dabei, vor allem Wintersport, im Eishockey. Ja, ich kenne nicht nur jetzt nur Schweizer Stimmen, die das ein bisschen kritisch beugen, aber in Deutschland habe ich das Gefühl, ist man da in erster Linie vor allem kritisch, wenn es um das Fußballprojekt geht. Kannst du dir ausmalen oder vorstellen, warum das so ist, warum man gerade im Fußball, gerade in Deutschland, den Fußball so, ja, so beschützen will, irgendwie gefühlt?
Weil ich glaube, jetzt speziell im Fußball ist jetzt auch, muss man sagen, bei RB die Region Leipzig. Also du hast natürlich in Leipzig, ich kenne ein paar Stimmen dort, die natürlich sagen, bevor RB da war, war das ein bisschen alles familiärer, war das ein bisschen traditioneller, ne? Also wenn man auch Lokomotive Leipzig dort ja aussieht, da sieht man ja auch, dass da gibt es auch eine Feindschaft. Und von daher glaube ich, ist es ein bisschen Region dort abhängig, muss man da sagen. Ich glaube, hätte RB vielleicht eine andere Region gewählt, wäre das nicht ganz so, sage ich mal, euphorischer geworden. Aber auch da muss man sagen, machen die ja einen guten Job und haben jetzt ja auch von RB unseren Bundestrainer jetzt ja auch bekommen. Also von daher, da haben sie sich ja auch nicht quergestellt, wo man sagen könnte, vertraglich waren da, glaube ich, so ein paar Sachen noch dabei, wo man hätte sagen können, wir lassen Jürgen nicht gehen. Aber ich glaube, all in all, gerade auch im Fußball möchte man eigentlich dem Sport gut tun. Ich meine, wenn man auch so einen Abramovic in Chelsea gesehen hat oder gibt andere Beispiele jetzt auch in Cristiano Ronaldo nach Saudi-Arabien oder Neymar, der, glaube ich, drei Spiele erst gemacht hat, aber ich glaube, so viel verdient wie die halbe Bundesliga zusammen. Also da gibt es dann schon Beispiele oder jetzt auch mit Infantino, der jetzt, glaube ich, über drei Konti oder zwei Kontinente, damit der Asien wieder als nächstes hat, weil Saudi-Arabien, glaube ich, dann der nächste Austragungsort sein soll. Also da könnten wir jetzt ganz viel sagen, ganz viel spannen, aber ich glaube, dass dann schon Red Bull in der Hinsicht eigentlich den Sport gut tut. Und ich bin auch ein großer Motorsport-Fan da macht RB auch sehr viel. Und ich glaube, dass die Marke, wenn man sich mal überlegt, auch wo die mal ursprünglich hergekommen ist, damals mit Didi Mateschitz, wo der, ich fand die Geschichte sehr interessant, wo er dann mal, glaube ich, in Thailand mal im Hotel war und er war ziemlich müde. Und dann hat man ihm so einen Energy-Drink hergestellt und so kam ja diese Idee dahinter. Und der hat dann irgendwann aus sage ich mal, so einer Schnapsidee im wahrsten Sinne des Wortes eines der größten Konzerne der Welt aufgebaut. Also an der Stelle muss man auch einfach mal sagen, das sind Geschichten, die auch dann vielleicht dann nur der Fußball und der Sport so dann auch schreibt. Ne?
Ja, das glaube ich. Das wusste ich gar nicht.
Ja, also ich habe mich ein bisschen mit RB beschäftigt, weil ich tatsächlich auch mal gar nicht so lange her mal ein Vorstellungsgespräch mit eben auch RB München hatte und dort war ich kurz davor, mal in die Marketingabteilung zu rutschen, habe mich aber zu dem Zeitpunkt damals dagegen entschieden, weil ich den Schritt von Hannover nach München nicht machen wollte. Ich war zu dem Zeitpunkt noch sehr jung, das war kurz nach meinem Studium und ich habe das noch nicht so, ich habe mich damals nicht getraut, sonst wäre ich schon sowas bei RB vielleicht sogar, also die Stelle hätte ich sogar bekommen, also ich habe eine Zusage gehabt damals, habe es dann aber nicht gemacht, weil die auch zu dem Zeitpunkt befristet war, was ich verstehen kann. Aber das Risiko damals war zu groß. Jetzt der 29-jährige Maxi, der würde das vielleicht annehmen, vielleicht. Aber jetzt bin ich auch glücklich, dass ich, sage ich mal, als freiberuflicher Sportjournalist mein Geld verdienen darf und mein Hobby zum Beruf auch zum Teil gemacht habe. Von daher hat alles vielleicht auch Gründe im Leben, warum es so läuft, wie es gelaufen ist.
Meistens ist das so. Aber meistens ist es auch so, dass man das erst im Nachhinein realisiert, ein paar Jahre vergangen sind, warum, welche Wege offen waren, welche vielleicht nicht offen waren, das ist oft so. Das musste ich mit meinen jungen 34 Jahren auch schon erleben und einsehen teilweise. Ja, das Leben geht verschiedene Wege. Das ist so. Ja.
Es ist oft so, aber man denkt dann rückblickend dann doch schon, ist gut gegangen. Also ich hatte ja auch mal einen privaten Schicksalsschlag vor 3 Jahren, der mich doch schon, würde man sagen, sehr beeinträchtigt hat. Also es war auch zwischenzeitlich nicht klar, ob ich überhaupt das überlebe. Und da denke ich manchmal auch schon, ne, so warum ist mir das passiert oder warum sind solche Dinge passiert. Aber wenn diese Dinge nicht so gekommen wären, wäre ich heute nicht hier und würde wahrscheinlich diesen Job gar nicht so nachgehen, weil ich habe eine Zeit lang dann doch schon nicht mehr dran geglaubt, bin ich ganz ehrlich. Es war zwischenzeitlich schon so, dass ich das für mich abgehakt habe. Aber jetzt bin ich an so einem Punkt, wo ich auch merke, es kommen wieder ein paar Sender auf mich zu. Mhm. Und wo ich dann doch schon merke, so schlecht bin ich ja gar nicht. Mhm. Also man macht sich auch selber manchmal klein, weil das doch schon ein sehr Haifischbecken ist. Also ich habe mit vielen Kollegen zu tun, die, sage ich mal, mir nichts Gutes wünschen, die auch mal unschöne Kommentare mir mal schreiben. Und dann nimmt man sich das ein oder andere doch schon zu Herzen. Also ich habe auch mal von Fans, klar, ne, da wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. Das ist halt nochmal so. Aber man nimmt sich oftmals von den 10 guten, nimmt man sich den einen schlechten Kommentar raus. Und das ist in meinem Fall leider auch so. Aber ich hab damit auch gelernt, umzugehen. Also ich kenne Kollegen, die sind natürlich viel mehr in der Öffentlichkeit. Die haben das nochmal in einer ganz anderen Größenordnung. Aber selbst ich als kleiner Sportjournalist, sag ich mal, Anführungsstrichen, merke das dann doch schon, dass dann da der ein oder andere unschöne Kommentar kommt oder auch mal auf der Straße, wenn ich mal jetzt am Wochenende war, das in Bochum der Fall, da ist mir einer entgegengekommen, meinte, du siehst ganz gut aus, aber das war es auch. Also das sind dann schon so Sachen, die hängen bleiben, aber ich sehe in den ganzen Negativen auch immer das Positive und deswegen darf man sich von sowas nicht abschütteln lassen.
Absolut, absolut. Ich glaube, das war Taylor Swift, die mal gesungen hat, Haters Gonna Hate, und das hat leider Gottes in der heutigen gerade in der Social Media Zeit hat das was, aber ja, eben wo Licht und wo Schatten ist, ist auch Licht, wie du gesagt hast. Und wenn man an sich selber glaubt und auch an sein eigenes Projekt glaubt, dann kann vieles funktionieren. Ja, ja.
Definitiv. Mhm. Ja.
Du hast vom Eishockey gesagt, du bist eigentlich im Blut Eishockeyaner, du bist familiär im Eishockey quasi reingeboren. Was ist, außer dass du kanadische Wurzeln hast natürlich, noch das, was dich am Eishockey so unfassbar fasziniert?
Natürlich erstmal zum einen die Intensität dieser Sportart. Also es ist sehr schnelllebig. Ne? Es ist auch ein Unterschied, ob ich jetzt ein Eishockeyspiel kommentiere oder ein Fußballspiel, weil es einfach viel wendiger, viel schneller ist, viel körperlicher. Und Eishockey ist auch wirklich auch eine Sportart, die du auch im Fußball, ja, aber generell im Eishockey nochmal sehr viel mental auch belastet ist. Also wenn du mal dann auch, sage ich mal, den ersten Check bekommst oder dann auch mal einen Gegner hast, wo du merkst, boah, Alter, heute läuft hier gar nichts, hast du immer noch Jungs, die dich mitziehen. Ne? Also du hast immer noch auch einen Trainerstab, die dann versuchen, in der Kabine dich dann mal aufzupushen. Es gibt immer bei uns Feuer, ich weiß nicht, ob du es schon mal gesehen hast, wir riechen an so einem Zeug. Das ist ein bisschen eine sogenannte Salzlösung, die so sehr, man würde sagen, sehr deftig riecht. Und die löst nochmal, sage ich mal, im Gehirn und auch in den, sage ich mal, in den Arealen, weitet nochmal deine Pupillen, dass du gut sehen kannst. Du schärfst dein Gehör, weil du auch dann ein bisschen mehr drauf achtest. Kommt da einer angelaufen auf dem Eis? Also das hat schon sehr viel mental zu tun. Und auch mal so diese Kleinigkeiten vor dem Spiel, ne? Also du triffst dann auch mal einen Gegner, dann werden so die ersten verbalen Sachen austauscht. Das wäre im Fußball undenkbar, dass sich ein Cristiano Ronaldo mit Messi vorher mal irgendwie sagt, ey du, ne, heute hau ich dir auf die Fresse oder heute gebe ich es dir. Das gibt's halt da nicht. Also ich mag auch diese kleinen Rangeleien, das gehört dazu. Und ja, einfach generell so ein bisschen dieses, auch die Fankultur ist eine andere. Also man muss dazu sagen, es ist ein bisschen friedlicher alles. Also Eishockey-Fans sind, also ich habe das noch nie erlebt, dass Eishockey-Fans sich vor dem Stadion prügeln. Wenn du mal ein Hannover-Braunschweig-Spiel dir anguckst oder ein Schalke-Dortmund-Spiel, können jetzt viele Derbys nehmen oder auch Pauli gegen HSV, da gibt es immer Rangeleien. Hauptbahnhöfe sind voll, die kloppen sich hier, die kloppen. Das hast du im Eishockey nicht. Da ist eher so eine respektvolle Fankultur. Klar, dass man vielleicht gewisse, wenn man jetzt in Hannover bleibt, die Indien, so die Scorpions zum Beispiel, da gibt es eine Fanrivalität, aber auch da ist es wirklich ganz selten mal, dass sich die Fans wirklich vor dem Stadion mal die Köpfe einhauen oder verbal, sage ich mal, sich da unter die Gürtellinie, sage ich mal, zuschimpfen. Das hast du beim Eishockey nicht. Also auch da muss man sagen, die Fankultur finde ich sehr, sehr, sehr gut im Eishockey. Aber ja, es ist einfach eine Sportart, glaube ich, die man so ein Stück weit auch fühlen muss. Ne? Es ist auch sehr kompliziert. Also Fußball kannst du einem, sage ich mal, einer, oder wenn du jetzt eine gute Freundin hast oder einen Kumpel, der keine Ahnung von der Sportart hat. Ich glaube, dem würdest du in 5 Minuten leichter Fußball erklären, ja, okay, als statt in 5 Minuten Eishockey zu erklären. Ne? Was ist im Eishockey abseits? Was ist ein Icing? Was ist ein Bulli? Ein Schlagschuss? Blaue Linie? Es gibt 4 Reihen und so weiter. Also da kannst du jetzt ganz viele Sachen dir rauspicken. Das ist dann natürlich komplizierter. Das heißt, du hast dann auch im Eishockey eher Fachpersonal, die auch zuhören. Also du hast jetzt, ich habe das jetzt ja gemerkt, ich durfte für Sport Europe, ehemals Sport Deutschland TV, die Eishockey-WM kommentieren und auch unter anderem Deutschland gegen Ungarn. Mhm. War so das größte Spiel für mich, mal als Kommentator zu begleiten. Und da habe ich schon gemerkt, da hast du es mit Leuten zu tun, die teilweise mehr Ahnung haben als du oder zumindest eine andere Sicht hast. Also auch da hast du es natürlich dann mit mehr Experten zu tun als beim Fußball. Ne? Also man sagt ja, wir haben dann zwar 80 Millionen Bundestrainer wie in einer WM, aber darunter sind von 80 Millionen, schätze ich mal, 50 bis 60 Millionen nicht ganz so Fachwissende dabei. Also das ist beim Eishockey dann schon, hast es dann mit Leuten zu tun, die schon Ahnung von der Materie haben, was ich aber gut finde.
Ja, hoffentlich auch. Also dass, wenn die Fans draußen rumpöken, okay, und so weiter, das kennt man aus dem Fußball und wahrscheinlich auch im Eishockey auch. Aber die Experten, die wissen dann schon, was wie einzuschätzen ist, welche Leistung und so. Ja. Mich überrascht tatsächlich im Positiven deine Aussage, dass das nicht so mit diesen Fans nicht so extrem ist. Ich habe selbst wenig Erfahrung mit Eishockey. Ich war vielleicht bei einer Handvoll von Spielen hier in der Schweiz. Hier hast du ja auch Rivalitäten regional und so weiter. Und die bei den Spielen, bei denen ich war, das ist aber schon wieder ein paar Jahre her, mehr als ein Jahrzehnt sogar, glaube ich, Heilige Maria, genau, da war es schon so, dass du als Schüler, wir waren mit der Schulklasse mal und so weiter, dass du als Schüler nach Abpfiff, nach dem letzten Abpfiff schon relativ schnell irgendwo dich hin verziehen musstest, weil du es gesehen hast, wie die beiden rivalisierenden Lager sich in die und die Ecke verdünnisieren und so weiter. Also das ist vielleicht in der Schweiz durch die Rivalität noch mal ein bisschen anders, durch die geografische Rivalität im Tessin und Deutschland und so weiter. In Deutschland habe ich tatsächlich noch nie ein Eishockeyspiel gesehen, aber kann mir absolut gut vorstellen, dass es grundsätzlich friedlicher von Städten gibt, vor allem während des Spiels gibt es, glaube ich, es gibt logischerweise kleine Pyros, die man irgendwie abfackeln kann im Stadion, in der Halle. Also ja, bin ich ein bisschen positiv überrascht, ja.
Ja, ich glaube, vielleicht habe ich auch so die Sicht eines Journalisten mittlerweile, weil ich dann doch schon auch beruflich in einigen Stadien unterwegs sein darf, muss man auch schon sagen. Und da kriegt man auch, wenn man als Journalist in so ein Stadion geht, gerade zum Beispiel Bremerhaven ist ein super Beispiel. Das ist so familiär da und das ist so toll, wie diese Strukturen hinter diesem Verein laufen. Und das merkt man auch zu den Fans. Also die lieben das. Das ist eine richtige Tradition dort. Und klar, jetzt in Bremerhaven hat man jetzt auch fußballerisch nicht ganz so viel in der Umgebung, beziehungsweise jetzt speziell in Bremerhaven jetzt keinen großen Club, der, sag ich mal, in den ersten beiden Ligen spielt. Aber merkt man schon, dass das eine Sportart ist, die wirklich Leidenschaft bedeutet. Ich glaube, das ist mit vielen Sportarten, Basketball genauso. Also ich glaube, wenn du jetzt im Basketball guckst, sind wir aus deutscher Sicht schon sehr erfolgreich, gerade international. Und auch da merkst du so ein bisschen, das ist einfach eine pure Leidenschaft. Und das finde ich ganz toll, wenn Menschen für etwas brennen. Und ich auch als Sportjournalist, und das habe ich mir immer gesagt, ich brenne für viele Sportarten. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen mein Portfolio als Sportkommentator ist insofern interessant, weil ich überhaupt nicht scharf auf Fußball bin. Klar, aus deutscher Sicht muss man sagen, in welcher Sportart wird eine vierte Liga, sage ich mal, so professionell begleitet wie bei uns auf Leagues zum Beispiel. Ich bin viel in der Regionalliga West unterwegs oder auch in der Regionalliga Nord jetzt. Und in keiner Sportart wird eine vierte Liga so professionell gestreamt wie bei uns oder wie im Fußball. Und deswegen kommt man an der Sportart nicht drum rum. Aber ich finde zum Beispiel Darts total interessant. Ich finde, was der Basti Schwele macht, super. Oder auch der Elmar Pauke bei DAZN, finde ich super. Wie gesagt, Tennis sowieso. Aber auch Basketball, klasse, was da aber auch Magenta auf die Beine stellt. Also es gibt viele Sportarten, die mich interessieren. Ich gucke auch sehr viel. Formel 1 sowieso. Für mich war oder ist immer noch ein Traum, vielleicht irgendwann mal Sascha Gross bei Sky zu ersetzen. Aber bleibt vielleicht ein kleiner Traum. Aber
Sascha,
falls er das hier hört, er macht das immer noch gut. Und auch Ralf Schumacher, auch wenn man vielleicht mit Wir kaufen dein Auto ihn jetzt vielleicht zu viel gesehen hat überall, trotzdem ist das ein ganz toller Experte und der besitzt ein Feingefühl auch und Generell machen die da eine gute Arbeit, aber das ist immer so kleine Ziele, die ich mir selber stecke. Also ich bin sportartenübergreifend für alles begeistert. Ich gucke alles. Gerade läuft ja die Leichtathletik-EM, die schaue ich mir auch sehr gerne an, dass jetzt gerade die Abendsession und so. Also ich bin da, was Sport angeht, sehr, merkst du schon, sehr breit aufgestellt und auch mal Beachvolleyball durfte ich auch mal kommentieren, mal eine Zeit lang. Also ich bin eigentlich bunt gemischt und jetzt aktuell spiele ich sehr viel Paddle auch, macht sehr viel Spaß. Das kommt ja auch langsam jetzt so ins Kommen, ne? Also da merkt man auch, die Turniere werden größer. Also ist, glaube ich, nur eine Frage der Zeit, bis wir auch Paddle-Spiele kommentieren oder zumindest dann irgendwann ein Streaming-Anbieter sich darauf stürzt. Also
ja, cool.
Bin da offen für alles. Also deswegen, ja, mal gucken, wo die Reise dann noch hingeht.
Man könnte fast sagen, du bist sowas wie die eierlegende Wollmilchsau, oder?
Ja, könnte man so sagen, ja. Aber das ist schon immer so gewesen. Also Sport war schon immer so ein Teil von mir. Also ich bin halt so groß geworden. Ja. Ich habe zum Beispiel auch nie Berührungspunkte mit Alkohol gehabt oder mit Drogen und Zigaretten gar nicht. Ich habe in meinem Leben, auch wenn du es nicht glaubst, noch nie an eine Zigarette gezogen, in meinen 29 Jahren. Also es hat sich nie ergeben. Also ich habe immer Freunde gehabt, die dann eher im Eisstadion waren oder Freunde gehabt, die dann eher im Fitnessstudio waren oder in meinem Fall auf dem Tennisplatz auch, auf dem Eis. Also wir waren immer so eine Crew von Leuten, die alle Sportler waren. Und das hat sich bis zu meinem 18., 19. Lebensjahr so durchgezogen. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht oder Studium angefangen. Und dann war auch schon wieder andere Sachen Thema. Also ich habe, man würde sagen, immer sehr bewusst gelebt. Und auch ein Grund, glaube ich, warum ich damals meinen Unfall überlebt habe. Da bin ich der festen Überzeugung, dass das ein großer ausschlaggebender Punkt war, dass ich das, sage ich mal, halbwegs gut überstanden habe.
Schön, schön. Das ist schön zu hören von einem jungen, jungen Mann, der schon vieles erlebt hat, wie du sagst, schön, viel Schönes, aber auch viel Negatives und dass man so ein Stehaufmännchen so ein bisschen ist, also das ist schön zu hören, ja.
Ja, das hängt aber auch so ein bisschen, muss man dazu sagen, ich bin ein Scheidungskind, also mein kanadischer Vater hat uns verlassen, da war ich 11 und 11, 12, 13, das war so die Zeit, auch dann die prägende Zeit, wo es dann mit Eishockey, sage ich mal, erfolgreicher wurde oder zumindest, wo man gemerkt hat, der Junge hat Talent, hat mich mein Vater verlassen, war auch ein Grund, warum ich dann damals viele Wechsel nicht gemacht habe, die mich wahrscheinlich oder heute sogar in die NHL oder DL zumindest gebracht hätten. Aber meine Mama hat mich alleine großgezogen oder uns. Ich habe noch einen älteren Bruder, 4 Jahre älter. Und ich habe diese Mentalität von meiner Mutter übernommen. Die hatte zu kämpfen gehabt dann in dem Alter, mit zwei, sage ich mal, noch kleineren Kindern da irgendwie durchs Leben zu kommen. Dann hat sie 2 Jobs gehabt. Also ich habe so ein bisschen die Stärke von ihr übernommen und bin da auch sehr dankbar, dass sie da immer so für mich, sage ich mal, die Löwin war. Und deswegen habe ich diese Mentalität von ihr ein Stück weit übernommen.
Schön, schön, ja. Meine persönliche Erfahrung ist auch, dass starke Menschen meist deswegen stark sind, vor allem mental, weil sie ein entsprechendes Umfeld haben, glücklich schätzen können, dass sie in schwierigen Phasen, Situationen, Lebenssituationen halt auffängt und auch mal, wenn es richtig, richtig scheiße läuft und das Leben dir wirklich einfach nur Steine in den Weg legt, einfach sagt, steh wieder auf. Es wird schon wieder, steh wieder auf. Irgendwie kriegen wir das mit Sicherheit hin. Das war bei mir genau gleich. Oder ähnlich. Ich habe einen angeborenen Herzfehler, ich habe eine halbseitige Körperlähmung und trotzdem hat mein Vater eines Tages gesagt, dir bringen wir auch noch Skifahren bei. Und während alle anderen nur den Kopf geschüttelt haben und gesagt haben, wie soll das funktionieren, haben wir das zusammen gekriegt. Und ich habe auch dadurch wahrscheinlich diese Sportfanatik, dass ich Fußball sowieso, aber auch Skialpin, Wintersport, Basketball, Formel 1, Tennis, Eishockey, Eisken, also ähnlich wie du, so vieles gerne gucke und mich faszinieren lasse. Und ich finde es extrem schön, dass ich jetzt in so einem Format wie Sportsfreunde hier so viele verschiedene Geschichten, Menschen kennenlernen darf und das auch ein bisschen nach außen tragen darf, dann diese Geschichten, ja.
Ja, total toll. Also du hast ja auch, ich habe schon mal ein bisschen reingenuschert, hast ja auch ein paar interessante Gäste gehabt, die ja auch vielleicht so ein paar Parallelen zu mir vielleicht auch jetzt haben, aber ich glaube, grundsätzlich kickst du dir schon immer ganz gute Charaktere raus und So ein Format lebt ja auch ein Stück weit von Menschen, die dann auch eine Geschichte zu erzählen haben, ne? Weil da hören Leute zu und das interessiert Leute auch. Die Erfahrung habe ich auch immer gemacht. Geschichten machen was mit einem. Also ich bin auch ein Sportkommentator, der vielleicht nicht ganz so viel Fachexpertise mitbringt, wie das dann vielleicht ein anderer Kollege macht. Aber ich habe oftmals Geschichten zu den Spielern. Also ich unterhalte mich mit vielen Spielern, bin auch mit einigen Spielern privat befreundet und kriege dann dadurch natürlich nochmal eine andere Sicht auf gewisse Situationen, die dann auch den Zuschauer interessiert, ne? Was hat er zum Beispiel die letzten Wochen vielleicht gemacht, privat? Hat er sich vielleicht von seiner Freundin getrennt oder sein Hund ist gestorben oder sein Vater, dem geht es nicht gut und deswegen hat er gerade irgendwie ist er mental woanders. Das sind also so Sachen, die weiß ich dann und kann das dementsprechend in meiner Berichterstattung mit einbauen. Also das wissen auch Leute, die jetzt schon öfter bei mir gucken und ich habe auch schon so, sage ich mal, eine kleine Fanbase von Menschen, die immer sagen, ach cool, du bist da, ich höre dir wieder zu. Auch das gibt mir natürlich Mut und zeigt, dass ich auf dem richtigen Weg bin.
Schön, schön, das ist wirklich sehr, sehr, sehr cool. Jetzt haben wir so viel über Eishockey und Tennis und Fußball und Basketball ein bisschen geredet. Ich muss dich das jetzt pro Sportart fragen. Wer ist dein absoluter GOAT pro Sportart, die du begleitest?
Also reden wir jetzt, die ich auch dann miterlebt habe oder
Das darfst du
generell auch
selber.
momentan, weil da
Ja,
könnte man
darfst,
jetzt ja auch
ja.
dann, sage ich mal, zum Beispiel in der Formel 1 einen Ayrton Senna nehmen, den habe ich aber live nie gesehen, leider. Oder Wayne Gretzky, doch, den habe ich noch spielen, ja, so ganz zum Schluss noch ein Stück, aber auch aktiv nie gesehen, so richtig. Deswegen immer, also. Auf all time. Also fangen wir mal mit Eishockey an, meine Herzenssportart. Also wenn wir jetzt aktiven Spieler nehmen würden, der mich ja wirklich beeinflusst hat, dann würde ich da einen, ja, Sidney Crosby nehmen zum Beispiel. Das gibt auch einen Grund. Ich habe damals in Pittsburgh ein Angebot gehabt und Sid war zu dem Zeitpunkt so am Anfang seiner Karriere und ich werde nie vergessen, wie der mich mal angerufen hat. Also der hat mir damals eine Nachricht geschickt und hat gesagt, Junge, komm zu uns.
Oh, krass.
Das war dann schon. Ich war gar nicht, ich wusste gar nicht, wer das war zu dem Zeitpunkt, weil das war so, wann war denn das? 2010, 11, 12, also schon sehr lange her. Das war auch so meine Anfangszeit damals. Und deswegen würde ich schon sagen, also der hat mich lange geprägt. Also generell die Pittsburgh Penguins immer noch so mein Herzensverein. Wenn ich jetzt alle Vereine nehme, so wie ich sage, Pittsburgh verfolge ich immer noch aktiv sehr gerne. Also würde ich mich im Eishockey für Sid entscheiden. In der Formel 1. Also mein größtes aktives Idol war immer Sebastian Vettel. War für mich so diese Zeit 2008, wo er seinen ersten Sieg damals in Toro Rosso geholt hat, in Monza, werde ich nie vergessen. Das war halt so meine prägende Zeit, weil 2008 war ich 12, so 11, 12 Jahre. Davor Michael Schumacher, klar, aber das habe ich gar nicht so aktiv mehr. Ne? Also ich würde sagen, so ab 2008 ging das bei mir los, diese Faszination Formel 1. Und deswegen würde ich in der Formel 1 schon Sebastian nehmen. Ich durfte den auch mal kennenlernen. Das war auch für mich echt verrückt, den mal so live zu sehen, weil das war halt so, ich habe den dann von meinem 11. Lebensjahr an bis eigentlich, ne, bis zum Karriereende verfolgt
Das, ja.
und dann irgendwann mal letztes Jahr ihn dann mal sehen zu dürfen und mal zuzuquatschen, war schon verrückt. Also da würde ich Sebastian nehmen in der Formel 1. Im Basketball, glaube ich, kommt keiner an Dirk Nowitzki vorbei, wenn man aus deutscher Sicht das mal so ansieht. Wenn man auf All-Time geht, dann kommt auch ein Michael Jordan, ein LeBron James, Kobe Bryant. Auch sehr tragisch, diese Geschichte. Da kamen jetzt nochmal rückblickend ja nochmal ein paar Storys raus, dass das wohl mit diesem Flugzeugabsturz wohl geplant war, weil er da irgendwie auch, sage ich mal, in politische Sachen involviert war, was ich so mitbekommen habe. Also auch da darf man sich gar nicht so viele Gedanken drum machen, aber da würde ich schon aus deutscher Sicht sagen, Dirk Nowitzki. Herzensmann würde ich sagen, Kobe Bryant. Tennis ist schwer. Ja, da könnte man jetzt sagen, wenn man rein die Titel sich anguckt, ist es Novak Djokovic mit ganz klarem großen Abstand, weil er die meisten Grand Slams gewonnen hat, die meisten ATP-Turniere, die meisten Punkte auf All Time. Ich würde aber sagen, im Herzen ist da doch ein Roger Federer oder Rafael Nadal ein bisschen weiter vorne. Aus deutscher Sicht, und da bin ich ein Privileg, ich habe mal oder trainiere aktuell noch mit Tommy Haas zusammen. Ich
Oh,
spiele gerne
cool.
mit Tommy Haas sogar noch ab und zu, ist noch ein privater Freund. Freund, kann man jetzt nicht sagen, aber ich habe seine Nummer und ab und zu schreiben wir mal und wir treffen uns so zwei, dreimal im Jahr. Und Tommy Haas auch ein geiler Spieler früher gewesen, auch mit seiner Rückhand und so. Also Ja, oder Boris Becker kann man auch jetzt erwähnen, aber den habe ich aktiv leider nie, oder Steffi Graf auch nie, durfte ich oder habe ich auch nie gesehen. Also von daher würde ich im Tennis dann eher mit einem Roger Federer, Rafael Nadal, so einer von den beiden. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich eher sogar noch Rafa nehmen, weil ich ein großer Tennis, also Sandtennis-Fan bin. Ich finde, Tennis auf Sand macht am meisten Spaß und gibt so nochmal auch diesen Geruch und diese Socken, wenn die so diese Farbe vom Sand haben, oder auf die Schuhe, wenn die so schön so in dieses rötliche-orangene geht. Das ist so ein bisschen auch Kindheit für mich. Von daher würde ich dann da einen Rafael Nadal nehmen im Tennis. Weiß ich gar nicht, wen haben wir noch? Ich bin noch ein großer Fan vom Eiskunstlaufen. Ich habe jetzt letztens bei Olympia, da ist jetzt dieser, ich weiß gar nicht, wie der heißt, dieser Amerikaner. Der fand ich ganz faszinierend, der Favorit war. Jetzt müsste ich seinen Namen mal raussuchen. Aber der hat mich auch ein bisschen fasziniert, dieses Sport, an Eiskunstlaufen. Weiß nicht immer noch, wir haben uns als Eishockeyspieler aufgeregt, dass die, sage ich mal, das Eis kaputt machen hatten, haben wir mal dazu gesagt. Aber was die da wirklich, was für Pirouetten, was für Drehungen. Mittlerweile machen die sogar einen Flickflack auf dem Eis. Also wirklich, da ziehe ich meinen allerhöchsten Respekt. Auch Skifahrer, du hast ja erzählt, ich wollte schon immer Skifahren und das war immer so für mich auch wie sagt man das, eine Herzensangelegenheit, aber es hat sich bei mir nie ergeben und jetzt aufgrund, ich habe eine Kopfverletzung gehabt, mein Chirurg warnt mir davon, vielleicht sich nicht auf Ski anzustellen, aber auch wie die da teilweise, wenn du da mal diese Abfahrten dir mal im Kitzbühel anguckst,
Ja, krass, oder?
mit was von der Geschwindigkeit die da runterballern und du weißt, ein kleiner Fehler, er war doch hier dieser Amerikanerin jetzt in Milan, wie hieß sie denn? Die hat sich doch auch jetzt wieder verletzt, die war noch lange jetzt.
Lindsay,
Ja. Lindsay Vonn, genau. Auch bei ihr. Also, die weiß im Kopf, okay, sie hat schon so viele Verletzungen und die ballert da runter und hat sich jetzt wieder verletzt. Und ich würde mich nicht wundern, wenn die jetzt in 4 Jahren, 5 Jahren wieder da steht.
mit
Also,
Mitte 40 wäre krass. Das wäre echt
das
krass.
ist halt, ja, wie das ist halt mein allergrößten Respekt. Also, deswegen, die würde ich vielleicht auch mal mit reinziehen, wenn man jetzt den ganzen Sportlauf All-Time nimmt. Also, da gibt es schon einige, die in ihren Sportarten viel geprägt haben, aber. Ja, es ist schon faszinierend. Also,
Tiger Woods könnte
ja.
man auch da mit reinnehmen
Tiger
fast, ne?
Woods.
Ja.
Stimmt, obwohl der natürlich, muss man sagen, ja privat auch ein bisschen, sage ich mal, sein, muss man echt schon sagen, fast seinen Namen wieder so ein bisschen zu kaputt gemacht hat, ne? Also ähnlich wie ein Boris, aber Boris hat ja aus seiner, sage ich mal, auch Gefängniszeit jetzt wieder eine Geschichte gemacht. Da muss man auch mal dazu sagen. Also, da gibt es einige Sportler, die dann. Aber wenn man jetzt nur das rein sportliche ist, Tiger Woods auf jeden Fall der Beste, den es damals im Golf gab, ja, definitiv. Und wahrscheinlich immer noch geben wird. Also,
Radsport könnte man.
der hat es ja nicht verlernt, ne?
Ja.
Würde ich jetzt mal behaupten.
Im Radsport könnte man aus deutscher Sicht Jan Ulrich sagen, ne? Also von dem
Auch
her.
eine sehr bewegende Story. Da habe ich
Ja.
mir auch mal reingezogen. Gab auch, glaube ich, mal einen Podcast, den habe ich, weiß nicht, ob das unscripted war oder. War das Hotel Matze? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Auf jeden Fall war der mal zu Gast und da habe ich auch ein bisschen Gänsehaut gehabt, muss ich dazu sagen. Also was der auch geleistet hat, ob jetzt Doping hin oder her, aber trotzdem diese menschliche Leistung. Und er war ja auch dann nach seiner Karriere, glaube ich, in einem sehr, sehr großen Tief drin, was Drogen angeht und ne, die ganzen Depressionen. Also der hat ja auch alles durchgenommen oder alles mitgenommen, was geht. Und dass er heute jetzt da steht, wo er steht, auch wieder gut ab. Respekt. Auch der hat es, sage ich mal, wieder geschafft, sage ich mal, noch die Kurve zu bekommen, obwohl man eigentlich schon gesagt hat, der ist den Abhang schon runtergefallen. Aber er ist noch hochgekommen wieder. Ja.
Aus deiner professionellen Tennissicht vielleicht. Alex Zverev hat scheinbar so einen kleinen Fluch. Jedes Mal, wenn er in einem Grand Slam-Finale steht, ist er am Ende der zweite Sieger. Glaubst du, dass er das noch packt, ob er jetzt Wimbledon oder Australian Open oder Paris, was auch immer, dass er eine von den Dingern mal als Sieger hochhält?
Ich weiß ja nicht, wie du drin bist, aber tatsächlich hat er ja die French Open gewonnen, jetzt in diesem Jahr.
Ja, genau. Also ich meine, ja, jetzt hat das ja, genau, jetzt, okay, jetzt das schneiden wir erstmal raus. Das muss ich rausnehmen. Logisch, bin ich bescheuert? Ich habe es ja gesehen, du Depp. Ich habe es ja gesehen.
Das ist überhaupt nicht schlimm, aber ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Er hat trotzdem noch, man muss dazu sagen, die French Open, mein Jannik Sinner ist da sehr früh rausgeflogen.
Ja.
Aufgrund einer Verletzung. ein Alcaraz hat nicht mitgespielt aufgrund einer Handgelenkverletzung. Also du hast dann schon, sage ich mal, zwei der, und da muss man einfach ehrlich sagen, die beiden sind qualitativ noch ein Stück besser als er. Es gibt immer, in den Sportarten gibt es immer so ein, zwei richtig gute. In der Formel 1 würde man jetzt einen Max Verstappen nehmen oder einen Lewis Hamilton, die sind super. Und dann die beiden, und jetzt im Tennis ist halt Jannik Sinner und Alcaraz, die machen es unter sich aus. Zverev ist kurz dahinter. Heißt nicht, dass er schlecht ist, um Gottes Willen. Ich meine, der Mann hat mit Diabetes eine so wirklich bemerkenswerte Profikarriere hingelegt, dass man schon sagen muss, auch da größten Respekt, was er auch leistet. Die ganzen kleinen Turniere, die er aufspielt und gewinnt. Und auch jetzt muss man sagen, viele Tennisprofis wechseln ihre Trainer. Bei ihm ist das gar nicht so. Auch da muss man sagen, auch an der Stelle ist das ungewöhnlich, dass man von klein auf mit seinem Vater oder generell mit der Familie, sage ich mal, so wächst und so erfolgreich Tennis spielen kann. Aber er hat das Turnier, würde ich mal sagen, mit ein bisschen Hilfe gewonnen. Also ich bin der Meinung, dass wenn ein Sinner 100% fit gewesen wäre und ein Alcaraz auch, hätte er diese French Open wahrscheinlich nicht gewonnen. Da werden jetzt böse Zungen sagen, ja, er hat da nicht, aber auch sein Finalgegner, der hier der Flavio Biotelli oder Ballen, ich weiß gar nicht, hier der Italiener, der war auch klasse, aber da hat man schon gemerkt, da war der Zverev, weil er schon Erfahrung hat, was Grand Slams Finals angeht, hat er das Ding gewonnen, aber jetzt auch in Wimbledon zum Beispiel hat er ja auch, sage ich mal, auch dann, sage ich mal, ich glaube Halbfinale hat er geschafft, aber da hast du auch gemerkt, gegen Sinner, da war einfach, da fehlt ein Stück. Und deswegen glaube ich, würde ich schon sagen, Fluch ist es jetzt in dem Sinne nicht. Ich würde einfach sagen, bis zur wirklichen Weltspitze reicht es nicht. Zumindest was jetzt einen Sinner und einen Alcaraz angeht. Aber ich sag mal, mit dem, was er auch hat, der hat ausgesorgt bis 5 Generationen wahrscheinlich. Der wird trotzdem, denke ich mal, vielleicht noch 1, 2 Grand Slams gewinnen. Aber was jetzt so diese Vitrine angeht, was ein Nadal, ein Roger Federer, ein Djokovic, ein Steffi Graf, ein Becker, Agassi, was die alle gewonnen haben, da wird er nicht rankommen, was jetzt, sage ich mal, die Titel angeht. Aber trotzdem aus deutscher Sicht immer noch bemerkenswert, dass wir einen Spieler haben, der unter den Top 5 ist und das über einen langen Zeitraum. Also das darf man nicht vergessen. Ne? Also es schaffen wenige Spieler über Jahre jetzt, und das macht er ja schon seit jetzt, ja, bestimmt 5 bis 6 Jahre, dass er unter den Top 5 ist. Also auch das, muss man sagen, ist nicht selbstverständlich.
Leute, da habe ich dieses Finale noch live geguckt und mich gefreut. Und jetzt weiß ich das nicht mehr und schieße so im Boden.
Um Gottes Willen. Aber ich sag mal so, also ich glaube, da kommen nicht mehr viele dazu. Bin ich ganz ehrlich. Also,
könnte schwierig werden, ne?
Ja, ich würde vielleicht sagen nochmal, er ist ja einer, der auf Hartplatz ganz gerne spielt. Jetzt laufen wir die US Open. Da war er schon mal im Finale, glaube ich, gegen den Österreicher hier. Wie hieß er denn?
Schweins, wenn du meinst.
Ja, ich weiß, ich komme jetzt gerade nicht drauf. Auf jeden Fall, da hat er ja auch das Finale verloren. Und ja, das war auch so. Ich glaube, da könnte er nochmal angreifen. Obwohl man sagt, ein Alcaraz, ich weiß nicht, ob der fit wird. Ich glaube nicht. Also ich habe die News gelesen, das reicht wohl für ihn noch nicht. Aber ein Sinner ist wieder dabei. Aber gerade in Amerika darf man auch in Taylor Fritz nicht vergessen, der mit amerikanischen Unterstützung da, glaube ich, auch weit kommen wird. Also da gibt es dann schon auch gerade die Amerikaner. Man muss auch sagen, Tennis ist Amerika Nummer 1, was die Nachwuchsförderung angeht. Also ich habe auch viele junge Mädels jetzt trainiert, die jetzt alle nach Amerika gehen. Und das ist dann so der nächste Step, weil in Amerika nochmal das ganze Nachwuchsleistungszentrum ein anderes ist. Es ist professioneller, es ist ein bisschen moderner, es ist ein bisschen einfach internationaler. Ne? Und deswegen, da können die Amerikaner oder da können wir als Deutsche mit den Amerikanern nicht mithalten. Ja. Wir haben auch schon gute Nachwuchsleistungszentren, auch hier bei mir in Hannover. Da war ich selber auch beim HTV, spiele immer noch, bin da Mitglied. Aber wenn man es jetzt mit Memphis oder mit Alabama verglichen oder auch in Phoenix gibt es ein gutes Nachwuchs. Also da kommt man nicht hinterher.
Wenn wir gegen Schluss noch mal ein bisschen zu dir kommen und zu deiner Karriere, um es mal so zu sagen. Gibt es für dich vielleicht Turniere oder sonstige Dinge, die du dir auf deine ganz persönlich berufliche Bucketlist gelegt hast, geschrieben hast?
Aber da gibt es einige. Also klar, jetzt Wimbledon war schon was Besonderes, aber da muss ich dazu sagen, da habe ich von zu Hause aus kommentiert. Also da war dieses Feeling gar nicht so da. Also es war schon cool, sage ich mal, das begleiten zu dürfen. Aber Für mich wäre schon mal, sage ich mal, jetzt, wenn man zum Tennis ist, nochmal vielleicht was persönlich ein Highlight und Wimbledon vor Ort mal zu sein. Das wäre auf jeden Fall nochmal auf meiner Bucketlist. Die French Open natürlich auch. Und fußballerisch glaube ich, für mich das Größte, klar, wäre natürlich mal so ein Champions-League-Spiel zu kommentieren oder generell mal so internationale Spiele, sei es eine Euroleague oder die Conference League oder auch mal jetzt ein Länderspiel. Ich bin ja großer Jürgen Klopp-Sympathisant. Ich mag den Typen als Kerl extremst. Und auch das wäre natürlich mal toll, mal so ein Länderspiel mal zu kommentieren. Also da gibt es schon auch so einige Sachen, die auf meiner Liste stehen oder auch im Eishockey. Ist jetzt ein großes Highlight jetzt die WM jetzt im nächsten Jahr, die bei uns in Deutschland stattfindet. Und da haben wir jetzt mit Düsseldorf auch sogar ein Open Air, also in der Arena, wo die Fortuna immer spielt. Weiß nicht, ob ich das Spiel bekomme, wage ich zu bezweifeln vielleicht. Aber sowas wäre natürlich nochmal ein Highlight, ne? Oder generell dann die Spiele werde ich auf jeden Fall wahrscheinlich wieder als Kommentator begleiten dürfen. Ob es dann für Sport Deutschland oder Sport Europe TV ist dann oder für ProSieben, das weiß ich noch nicht. Das fällt sich dann noch heraus, aber da gibt es schon noch einige Highlights, die ich so. Aber wenn man auch mal abseits des Sports vielleicht nochmal abschließend sagt, ich bin ja auch einer, der sehr gerne mal so Entertainment-Fernsehen guckt, also sei es Ninja Warrior oder das Turmspringen damals. Ich bin großer TV-Total-Fan. Ich könnte mir auch vorstellen, mal irgendwann so in die Richtung zu gehen. Und ich habe mir gesagt, 2030 möchte ich das Dschungelcamp moderieren und möchte da Jan Köppen ersetzen oder Sonja Zietlow. Also auch da habe ich so vielleicht kleine Ziele, die ich mir setze. Also ich bin nicht nur scharf auf Sport, sondern mittlerweile auch, könnte ich mir vorstellen, so in die Unterhaltungsszene zu gehen. So ein bisschen Matthias Oppenhövel, Steven Gätjen mäßig. Könnte ich mir sofort, also würde mich Stefan Raab heute anrufen und sagen, wir machen wieder Schlag den Star oder Schlag den Raab, kommt zurück, hast du Bock? Ich würde sofort sagen, mache ich. Ich bin dabei. Also auch da habe ich so, sage ich mal, meine Ziele, die ich mir da stecke. Aber wo es jetzt am Ende für mich hingeht, wir können ja vielleicht nochmal in 2-3 Jahren nochmal hier eine Podcast-Folge machen und
dann gerne,
mal gucken, was davon in Erfüllung gegangen ist. Ja. Aber mal schauen. Ich habe da auf jeden Fall Ziele, Ambitionen, bin da hinterher. Ich glaube auch an mich. Und einer meiner engsten Freunde hat immer gesagt, dream big. Und das sollte man auch. Klar, es gibt gewisse Dinge, die dann unrealistisch vielleicht sind, dass man sagt irgendwie, ich fahre nächstes Jahr einen Porsche oder sowas. Das muss man halt immer gucken, ob man das realisieren kann. Aber wenn man sich realistische Ziele setzt und immer Stück für Stück, Step by Step, ich meine, viele Kollegen sagen, oh, ich möchte ein Champions-League-Spiel kommentieren. Ja, aber du musst ja, um so ein Champions-League-Spiel kommentieren zu dürfen, ja erstmal klein anfangen. Wie jetzt in dem Fall bei mir Regionalliga West, nächstes Step bei Liga 3, nächstes Step bei Liga 2, irgendwann Bundesliga-Konferenz mit Schmiso, Buschi,
Werner
Leisen, Per Dickmann.
Das wär's doch.
Und dann irgendwann kommt das dann halt im Laufe der Zeit. Aber mal schauen. Also ich bin da offen. Hatte auch mal Kontakt mit dem Michael von The Zone, der ist der Sportchef und der damals sagt, Junge, mach erstmal kleine Steps und melde dich in 2 Jahren nochmal. Das war jetzt vor ungefähr 2 Jahren. Und ich werde ihn auf jeden Fall im Laufe des Jahres wieder kontaktieren. Kannst du davon ausgehen.
Das wurde mir damals, als ich angefangen habe, meinen beruflichen Traum zu jagen, auch gesagt, als ich dann beim Blick, dem Pendant, dem Schweizer Pendant zur Bild, in der Sportredaktion war für das erste Praktikum. Und der Sportchef und ich habe ihn gefragt, ja, was muss ich, was soll ich, damit ich das erreiche? Und sagt er, Praktikum, Praktikum, Praktikum. Erfahrung, Erfahrung, Erfahrung. Jetzt sind es mittlerweile 14 Jahre später und viele Erfahrungen gemacht. Leider noch nicht dahin beruflich mich irgendwo durchgesetzt, wo ich mich gerne hätte durchgesetzt. Aber wer weiß, was diese Podcast-Arbeit und andere Arbeiten dann irgendwann sein können. Und ich drücke dir auf alle Fälle ganz, ganz fest die Daumen, dass das in irgendeiner Richtung klappt. Ich wäre echt so ein bisschen stolz, glaube ich sogar, wenn ich eines Tages The Zone oder Sky-Konferenz höre und Maximilian Schubert eins kommentiert und sein Spiel kommentiert und ich sagen kann, Leute, den hatte ich damals schon bei Sportfreunde. Den hatte ich damals schon. Das wäre cool.
Ich würde mich sehr freuen, wenn das so kommt. Oder auch mal, wenn du mal dann von der Dschungelcamp guckst oder so. Und dann kannst du ja auch sagen, den hatte ich auch, den Jungen. Also würde mich freuen. Ich gebe mein Bestes. Also ich bin auf einem guten Weg, würde man sagen, aber Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Ich bin jetzt in Anführungsstrichen erst 29. Und ich habe mir so mit jetzt hingesetzt, so mit Mitte, Ende 30 will ich dann da sein, aber muss mal halt gucken, wie das umsetzbar ist. Man muss auch sagen, ein kleines Quäntchen Glück brauchst du halt auch.
Ist
Ne?
so,
Du musst zur
ja.
richtigen Zeit am richtigen Ort sein
Ja.
und genau der richtige Mensch, in dem Fall irgendein Verantwortlicher einer Medienanstalt, muss dich entdecken, muss sagen, boah, dem gebe ich eine Chance, da sehe ich Talent und dann musst du abliefern. Und diese Chance hatte ich jetzt einmal und deswegen bin ich jetzt auch zum Beispiel bei Leaks drin und darf da Regionalliga kommentieren, was auch nicht selbstverständlich ist. Also auch da gibt es viele Kollegen, die da rein wollen und deswegen, du musst einfach jetzt gucken, dass du da so ein Stück weit deinen Stiefel durchziehst und dann vielleicht das Glück haben, dass jetzt einer mal aus größeren Sendern oder auf oder durch größere Sender dich dann irgendwie sehen. Und dann wäre ich bereit dafür. Also ja, mal gucken. Aber ich drücke dir auch die Daumen und werde dann deinen Weg auch weiterverfolgen. Insofern halten wir uns beide up to date und
Sowieso.
gucken mal, wo die Reise hingeht. Also ich bin auf jeden Fall bereit, dann mal, wenn er mal in 2, 3 Jahren mal so eine Momentaufnahme dann mal machen. Und dann mal gucken, wie es bei dir gelaufen und wie es bei mir gelaufen.
So machen wir das. Ganz genau so machen wir es. Maxi, vielen, vielen Dank, dass du hier dabei warst. Hat mich echt mega gefreut, dich und deinen Weg kennenzulernen, dass du es hier bei Sportsfreunde geteilt hast. Vielen, vielen Dank.
Ja, sehr gerne, Mirko, und auch danke für deine Einladung und hoffe, dass wir den ein oder anderen Menschen vielleicht auch mit dieser Folge ermutigen können, weiterzumachen, denn auch wenn das ein Haifischbecken ist und auch wenn es viele Jungs und auch Frauen gibt, die das machen wollen, würde ich immer ermutigen, macht es, bewirbt euch bei Radiosendern, geht mal ins Stadion und sei es nur die Bezirksliga, fragt als Stadionsprecher mal danach, ob ihr da irgendwas machen könnt. Also gibt immer Wege und Ziele, die man so, sage ich mal, im Leben hat. Und deswegen hoffe ich, dass wir vielleicht auch ein paar ermutigen konnten hier mit dieser Folge.
Wie hat der große Oliver Kahn einst gesagt? Weiter, immer weiter.
So sieht's aus, ja. Und was machen wir?